Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada, Journalist für Bildung und Wissenschaft. Mein Gast heute ist Sarah Buhn, Gründerin von Social Bee, frühere Beauftragte für soziale Innovation im damaligen BMBF und heute Innovationsmanagerin bei Sprint Society, dem neuen Bereich der Bundesagentur für Sprunginnovation für gesellschaftliche Durchbrüche. Hallo und herzlich willkommen, Sarah Buhn.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Sarah, bevor wir zu Sprint Society und der Idee dahinter kommen, du hast ja wirklich einen ganz spannenden und auch ein bisschen ungewöhnlichen Weg schon hinter dir. Du warst Studentin oder bist von der Studentin zur Sozialunternehmerin geworden. Unternehmen namens Social Bee, was es auch immer noch gibt, ist ins BMBF gewechselt und jetzt zu Sprint. Was ist für dich so die Verbindung, das Verbindende zwischen diesen Stationen?
Ja, also retrospektiv kann man natürlich immer sehen, macht das alles total Sinn, erst vom Startup in die Politik und jetzt sozusagen bei der Sprint, so die ganzen anderen Social Startups fördern und unterstützen, insbesondere, dass sie es leichter haben, auch ihre Produkte, Dienstleistungen für die Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Aber damals natürlich noch nicht. Ich war einfach Studentin, habe an der TU München studiert, ausgegründet als eine der ganz wenigen im Social Impact Bereich zur Integration von Geflüchteten. Also wie hilft man Unternehmen ganz einfach und unkompliziert, Flüchtlinge einzustellen? Keine Bürokratie. Wir unterstützen bei Qualifizierung, Betreuung und so weiter und haben das eben sehr erfolgreich gemacht über die letzten 10 Jahre und habe dann plötzlich einen Anruf aus dem Ministerium bekommen, weil ich mich sehr für Sozialunternehmen eingesetzt habe. Wir hatten wahnsinnig viele Startschwierigkeiten im Vergleich zu Tech-Startups und habe immer gesagt, wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Dann habe ich einen Anruf bekommen aus dem BMBF, willst du nicht die Rahmenbedingungen verbessern? Und ich konnte dann natürlich nicht Nein sagen, wo der erste Beauftragte ohne Parteibuch, Quereinsteigerin, saß plötzlich im Ministerium und habe eigentlich gesagt, ich will nie in die Politik, konnte aber da natürlich viel mitgestalten in der letzten Legislaturperiode und habe da auch die Sprint kennengelernt, also wirklich ein Vehikel, was Hoffnung macht für Deutschland, was Innovation wahnsinnig mutig vorantreibt und habe immer gesagt, hey, Sprint sollte doch mal Social Impact Startups fördern. Und mit dem neuen Sprint-Freiheitsgesetz, was ja auch kam, durften wir das dann auch. Und dann habe ich einen Anruf von Rafael Laguna bekommen, hey, willst du nicht bei uns dann die sozialen Innovationen aufbauen? Und genau, das mache ich jetzt.
Jetzt bist du gleich natürlich zu Sprint gesprungen. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu Social Bee. Das finde ich wirklich eine ganz spannende Geschichte zu sagen. Es gibt Geflüchtete, es gibt MigrantInnen. Und die sind ein unheimliches Potenzial für den Arbeitsmarkt, für die Gesellschaft. Du hast gesagt, mit möglichst wenig Bürokratie die Menschen in die Arbeit, in den Arbeitsmarkt bringen. Was hast du dabei gelernt über Deutschlands Verwaltung, Bürokratie, vielleicht die guten Absichten, aber auch die Grenzen der guten Absichten?
Ja, ich wurde damals ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte keine Ahnung, wie man Flüchtlinge einstellt, integriert bei Unternehmen, aber es hatte ja niemand so richtig. Es gab diese große Schlagzeile, 29 DAX-Unternehmen haben insgesamt 4 Geflüchtete eingestellt. Und ich habe gedacht, wenn es wirklich so kompliziert ist für die Unternehmen, vielleicht kann man eben einen Dienstleister gründen, der das so einfach macht wie möglich, damit mehr Flüchtlinge in Arbeit kommen. Und so einfach macht wie möglich bedeutet natürlich vor allem, sich einmal durch den Bürokratiedschungel durchzufuchsen. Das heißt, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Prozesse, auch regionale Unterschiede, dann natürlich auch Auslegungssache von, ich sag mal, individuellen Einzelfällen, sehr viel Unklarheit und Intransparenz für die Unternehmen. Wer darf eigentlich arbeiten? Dürfen die Menschen bleiben? Also viele Sorgen auf der Unternehmensseite. Die konnten wir den Unternehmen natürlich auch nicht bis ins letzte Detail ausräumen. Aber oft muss man ja einfach nur die Verwaltung dahinter beherrschen. Das heißt, wir haben einfach selber Arbeitserlaubnisse, haben wir beantragt, Eingliederungszuschüsse, Förderungen, haben die Unternehmen da einmal in die Hand genommen und einmal die ganze Bürokratie für sie erledigt. Das war natürlich wahnsinnig mühsam. Aber für eine Vielzahl der Fälle war es viel einfacher, als wenn jedes Unternehmen teilweise selber einen Integrationsbeauftragten eingestellt hat, damit sie 1, 2, 3 Menschen mit Fluchthintergrund einstellen konnten. Und das war eigentlich die Realität damals, 2016. Was wir natürlich auch erlebt haben im Bereich Staat und Verwaltung, ist, dass wir gemerkt haben, dass gerade die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, also da Jobcenter und Unternehmen hatten sehr große Hürden, irgendwie zusammenzukommen. Und wir haben immer versucht, diese Brücke zu schlagen. Wie macht man es auch der Verwaltung einfacher, dass sie Potenziale bei Geflüchteten erkennen, bei den Unternehmen aber auch. Wie rekrutiert man eigentlich Geflüchtete? Die bewerben sich nicht über die Bewerbungsplattform. Die muss man vielleicht anders interviewen. Man muss vielleicht ein bisschen weniger oder zwischen den Zeilen lesen in den Lebensläufen, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Also es war eine große, oder es ist bis heute teilweise eine große Herausforderung, bis hin zur Anerkennung von Abschlüssen, Kinderbetreuung, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, waren natürlich Hürden. Und wir haben gesagt, die müssen wir einerseits überwinden als Dienstleistung, aber auf der anderen Seite wollen wir auch, dass die Verwaltung mitlernt. Das heißt, wir haben immer sehr eng und vertrauensvoll mit den Jobcentern gearbeitet bis heute, um zu sagen, wie können wir auch vielleicht euch die Arbeit leichter machen, wie könnt ihr vielleicht auch von unseren Rekrutierungsprozessen profitieren. Und am Ende ist es auch eine volkswirtschaftliche Rechnung. Also mit jeder geflüchteten Person, die wir eingestellt haben, haben wir dem Staat knapp 70.000 Euro gespart bei jeder erfolgreichen Integration in den ersten 2 Jahren, wo wir auch direkt noch begleiten, weil wir jemanden vom sozusagen Sozialleistungsempfänger zum Einzahler ins System machen. Und ich habe mich gefragt, warum funktioniert es dann auch so ineffizient? Warum gibt es so viele Hürden und wie können wir die Hürden abbauen?
Und genau da wollte ich nämlich einhaken. Warum gibt es jetzt diese Hürden? Ist es so, dass einfach wir es insgesamt mit einer ineffektiven Bürokratie, sowohl beim Staat als auch, muss man sagen, zum Teil bei Unternehmen zu tun haben? Oder fehlt es eben doch, um auf meine Frage zurückzukommen, auch manchmal an guten Willen, an guten Absichten?
Also ich glaube, der gute Wille und die Absichten, die haben natürlich, je nach Sachbearbeiterin, waren die wahnsinnig positiv bis skeptisch. Ich glaube, da gilt es auch, wie bei allem Beziehungspflege, ein gutes Verständnis zu machen. Ich glaube aber schon, also die Hürden bei der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten haben uns schon sehr gewundert. Also warum dauert so lange, Arbeitserlaubnisse zu bekommen? Warum werden Arbeitserlaubnisse strategisch entzogen bei Mitarbeitern, die 1, 2, 3 Jahre schon im Unternehmen sind? Wir haben da auch ja einerseits Willkür erlebt, auf der anderen Seite Intransparenz, dass teilweise eben neue Gesetzesbeschlüsse noch nicht umgesetzt wurden und wir dann die Behörden informiert haben. Also es war einfach wirklich wahnsinnig mühsam. Und ich glaube, die Intransparenz ist ja das, was die Unternehmen verunsichert, dass sie einfach nicht wissen, was heute gilt, gilt es morgen noch und für welches Herkunftsland gilt eigentlich welche Regelung. Und das Risiko wollten sie nicht eingehen, weil sie natürlich am Ende nicht sagen wollen, wir wollen jemanden beschäftigen, der keine Arbeitserlaubnis hat oder der bald wieder weg muss. Und wir haben einfach versucht, dieses Risiko, teilweise war es nur ein gefühltes Risiko, aber abzupuffern, dadurch, dass wir Transparenz geschaffen haben durch Erfahrungswerte. Und wir haben natürlich viele tausend Menschen bei der Arbeitsmarktintegration begleitet, viele tausend Geflüchtete eingestellt. Da haben wir natürlich eine andere Sicherheit, die wir den Unternehmen bieten können, als wenn ein Unternehmen sozusagen mit diese einen Menschen einstellen möchte und einfach wirklich überfordert ist.
Als du dann ins BMBF kamst, ein bisschen ja auch die Seiten gewechselt hast, plötzlich selber in einem Ministerium warst, hat das deine Sicht auf Bürokratie verändert? Siehst du sie heute vielleicht mit ein bisschen mehr Verständnis noch oder vielleicht noch kritischer als zu der Zeit, als du nur bei Social Bee warst?
Ja, also es gibt ja 2 Arten der Bürokratie. Die eine war im Bereich Fluchtmigration und die andere war wirklich im Bereich der Förderung von Social Startups. Wir haben der Gesellschaft viel Geld gespart, haben aber die ganzen Startup-Förderprogramme waren wir nicht zulässig, weil wir gemeinnützige Organisationen waren. Das heißt, wir konnten uns damals nicht auf die Exist-Förderungen bewerben, die fast jedes die fröhlichen Zahnbürsten-Abos neben mir bekommen haben. Und ich dachte mir, wir integrieren hier Menschen und helfen, ganz Deutschland voranzubekommen. Warum sind klassische Startup-Programme für uns nicht öffentlich zugänglich? Und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und da habe ich auch, glaube ich, ganz viel gesprochen. Und das wäre der Bereich, den ich vor allem im BMBF damals mitgestalten konnte. Wie können wir Förderprogramme für Startups aufsetzen, die sich für gesellschaftliche relevante Themen wie Bildung, Sozialstaat, Altersarmut, all diese Themen einsetzen? Und wie können wir die Rahmenbedingungen verbessern? Und als ich im BMBF ankam, es war natürlich erstmal ein Culture Clash. Ich kam da an, hatte 2 Schnurtelefone und auf meinem Tisch ganz viele Aktenordner und Umlaufordner, habe für alles Papier bekommen und dachte mir, musste mich erstmal reinfuchsen, was es überhaupt heißt, dass alles auf die Leiter muss und dass man in Word-Dokumenten 1000 verschiedene Versionen rumschickt, die alle dann auf die Leiter müssen. Also ja, ich habe auch in der Verwaltung selbst eine neue Dimension von Bürokratie erlebt, die dritte Dimension.
Klingt nicht so, als ob du dadurch mehr Verständnis entwickelt hättest, sondern eher noch stärker ein Gefühl dafür, wie groß die Aufgabe ist, vielleicht die Bürokratie zu verändern, Fragezeichen?
Auf jeden Fall. Ich habe ganz viele Menschen auch in den Ministerien, mit denen arbeite ich auch bis heute zusammen. Alle haben da Lust, was zu verändern oder viele. Und die kommen ja genauso wie in die Politik mit der Motivation, für Deutschland etwas zu tun. Und haben eine riesige intrinsische Motivation. Aber man wird sehr schnell Teil des Systems, was sehr risikoavers ist. Und dann sagt, ah nee, hier müssen wir die Vorschrift noch beachten und die Vorschrift. Und sonst, wenn wir hier für den Kopf hinhalten, dann kommen wir ja ins Gefängnis. Das wollen wir ja auch der Leitung nicht zumuten. Also einfach eine extreme hohe Risikoaversität und ganz, ganz viele Kriterien, die es zu berücksichtigen gilt. Und deswegen das Verständnis für die Bürokratie ist nicht gewachsen, es ist eher gesunken. Die Sensibilität dafür ist gestiegen, dass man was daran ändern muss, weil es wirklich den Alltag von Deutschland aufhält, sowohl in den Ministerien als auch in den Startups, als auch im Bereich Fluchtmigration.
Die Position der Beauftragten für soziale Innovation ist dann nicht neu besetzt worden in der neuen Regierung oder in der neuen Ministeriumszusammensetzung, neuen Ministeriumsführung. Ich vermute, das bedauerst du, weil eigentlich noch genug zu tun gewesen wäre.
Genau, der Job ist auf jeden Fall noch nicht getan. Soziale Innovationen haben wir zwar geschafft, mit technologischen Innovationen auf Augenhöhe zu bringen, auch in der letzten Legislaturperiode mit der Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Aber ich bedauere natürlich, dass weder die Strategie fortgesetzt wird, noch auch die Rolle der Beauftragten oder des Beauftragten neu besetzt wurde. Gerade weil das Thema natürlich in Zukunft nicht wichtig ist und angesichts der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie beeinflusst irgendwie KI unseren Arbeitsmarkt, die Gesellschaft, ne? Wie können wir durch Innovationen auch in unsere Sozialsysteme modernisieren, die Bildung in die Zukunft führen, die sind ja nicht beantwortet und da draußen sind so viele Menschen mit guten Ideen, die es zu unterstützen gilt und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir da noch mehr oder weiterhin den Fokus ganz oben halten.
Und den Fokus oben halten, das kannst du jetzt natürlich auch in deiner jetzigen Rolle bei Sprint Society. Sprint, die Agentur, Bundesagentur für Sprunginnovation, etwas, was eine wirkliche grundsätzliche Veränderung auslöst in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Die sind meistens auch bei Sprint erstmal technologisch gedacht worden. Das Neue ist jetzt eben zu sagen, wir wollen soziale, gesellschaftliche Sprunginnovationen fördern. Was unterscheidet denn so eine gesellschaftliche Sprunginnovation einfach von einem guten Sozialprojekt oder einem Förderprogramm oder einer Verwaltungsreform? Wann fängt denn eine gesellschaftliche, eine soziale Sprunginnovation an, Sarah?
Also die gesellschaftliche Sprunginnovation ist erstmal die. Bei der Sprint haben wir das Ziel, die großen sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit auch technologiegestützt zu lösen. Ob das jetzt Kernfusion ist, die sagen, okay, Energie in Zukunft wird klimaneutral verfügbar sein, ob wir neuen CO2-freien Zement produzieren, der keine CO2-Emissionen mehr ausstößt und da groß zum Klimawandel beiträgt. Das sind einfach technologische Innovationen, die zu einem Sprung in der Gesellschaft führen. Und genau diese auf den Sprung kommt es bei der Sprint an. Egal, ob da eine große Technologie oder ein neuartiges Large Language Model entwickelt wird oder ob im gesellschaftlichen Bereich sich Startups bilden, die bei uns immer ganz wichtig Technologie unterstützt, aber eben groß denken, um unsere Probleme anzugreifen. Und vielleicht ganz konkret, unser Ziel ist es, dass die Startups, die wir auswählen, das Leben von Millionen Menschen verbessern und den Staat um Milliarden entlasten oder gesellschaftliche Mehrwerte generieren können.
Und das ist so mein Ziel. Mag ich ja immer an Sprint sehr gerne. Ihr macht es nie zu klein, ne? Also das Leben von Millionen Menschen verbessern und Milliarden an Werten generieren, ist ja durchaus groß gedacht, sage ich mal.
Genau, also darum geht es auch. Wir fahren Projekte in der Spitze und nicht der Breite. Also ich liebe das Ehrenamt oder lokale Engagementinitiativen. Und die sind auch wunderbar und toll. Und es gibt auch eine große, breite Stiftungslandschaft etc. Es gibt Philanthropie, es gibt gesellschaftliches Engagement, alles super wichtig. Wir bei der Sprint wollen quasi die, in Anführungszeichen, Moonshots, die Leuchttürme finden, die wirklich ein Durchbruchspotenzial haben, die uns beantworten, wie sieht die Bildung in der Zukunft aus? Wie machen wir den Sozialstaat wieder stabil? Wie sichern wir die Rente? Wie retten wir die Demokratie? Das sind wirklich auch der Anspruch an die Projekte, die bei uns pitchen. Und wir wollen auch die Messlatte hochhängen. Wir müssen groß denken, auch in gesellschaftlichen Fragen. Und es gibt so viele gute Startups da draußen, aber die trauen sich gar nicht groß zu denken, weil sie sich von Förderprogramm zu Förderprogramm hangeln müssen oder von dieser einen Stiftung mal 20.000 oder 40.000 bekommen, während keiner wirklich groß in sie mutig investiert, aber auch viel fordert. Und das ist der Unterschied bei uns bei der Sprint.
Wenn du sagst Durchbruchspotenzial, darum geht es. Woran erkennst du das ganz konkret jetzt als Innovationsmanagerin? Wie findet man das raus? Das behaupten doch erstmal alle von ihrer Idee.
Ja, das behaupten natürlich alle Einreichungen von ihrer Idee. Da haben auch da sehr unterschiedliche Qualitäten in der Einreichung. Aber genau, die Startups pitchen, zeigen entweder ihre Technologie. Wir haben zum Beispiel gerade in ein Projekt mit investiert oder gefördert, was den Mathematikunterricht radikal verändert und was durch eine KI-gestützte Software direkt erkennt, welche Kinder lernen gerade wie Mathe. Sie machen handschriftlich den Rechenweg und dann wird direkt analysiert, wo sind die Logikfehler des einzelnen Kindes im Matheunterricht. Der Lehrer hat vorne nur noch ein Dashboard und dort wird gezeigt, welches Kind hat welchen Fe sozusagen hat welche Herausforderungen und der Lehrer wird eher zum Coach, geht nur noch hin und kann das Kind zielgerichtet dabei unterstützen, die Logikprobleme aufzudecken und eher zu motivieren. Das steigert in Schweden zum Beispiel den Mathematikunterricht im Klassendurchschnitt um 8% und um 14% bei besonders benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Und das ist natürlich schon ein großer Durchbruch, wenn man an Mathematikunterricht denkt, wenn man an soziale Folgekosten denkt, wenn man auch daran denkt, wie Unterricht eigentlich aktuell stattfindet. Und das ist nur eins von Beispielen. Wir haben noch ein paar andere Projekte, kann ich auch noch drüber erzählen.
Lass mich da aber kurz einhaken. Macht ihr euch da eigentlich beliebt? Ich stelle mir vor, die Kultusministerkonferenz, bei dem Beispiel bleiben, die Bildungsministerkonferenz, die sind ja auch der festen Überzeugung, und das meine ich jetzt wirklich erstmal neutral, dass sie alles dafür tun, dass die Bildung besser wird, dass Innovationen reinkommen. Und dann kommt ihr als Sprint und sagt so, wir machen jetzt hier mal das Riesenprojekt und das reißt jetzt richtig was. Man könnte das ja auch als eine Art von Kränkung der bestehenden Strukturen verstehen, so nach dem Motto, jetzt braucht sie Sprint, um da was zu ändern.
Ich würde uns immer als Vermittler und Brückenbauer beschreiben. Also, wie schaffen wir es, dass gerade die guten Startups ich sag mal, bei uns ist der Valley of Death immer ganz entscheidend. Also, wo besteht gerade Marktversagen, große Markteintrittsbarrieren? Und das ist natürlich im Bildungsbereich riesig, das Thema. Wie können wir eine Brücke bauen, dass wir, ich sag mal, Schulen, Kultusministerkonferenzen etc. begeistern von den Themen und Innovationen da draußen, die sie vielleicht noch nicht sehen, die wir im Ausland sehen, die gerade erst entstehen. Wir können bei der Sprint immer sagen, die sind technologiegeprüft. Wir haben sehr viele Experten, Expertinnen bei uns, die dann sagen können, ob der Code gut ist, ob die Technologie gut funktioniert. Während ich immer auf der gesellschaftlichen Perspektive drauf schaue, ist die Didaktik gut, ist der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler gut. Sind die Lehrer begeistert? Und dann versuchen wir, Brücken ins System zu bauen. Wir versuchen, Termine zu bekommen in den Kommunen, in den Städten, in den Ländern oder auch in den Ministerien bei all unseren Projekten, dass sie es eben leichter haben, reinzukommen, wo sie gerade eben noch nicht so fruchten. Das heißt, ich würde uns da nicht als Konkurrenz sehen. Ich würde uns eher so als zusätzliche oder ergänzende Struktur sehen, die gerade, ich sag mal, extrem gute, sowohl gesellschaftliche als technologische Projekte findet, unterstützt und die beschleunigen kann, dass Deutschland schneller davon profitiert.
Anderes Thema, du hast es schon angedeutet, ist Demokratie, Staatsmodernisierung, auch das als Innovationsfeld zu verstehen. Und ihr habt mit Deutschland, was geht, zusammen mit dem Bundesdigitalministerium einen Bürger-Hackathon gestartet. Erzähl doch mal, was wollt ihr da konkret?
Genau, also da geht es auch wieder darum, wie schaffen wir die Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und dem Staat. Das heißt, ich versuche immer, und da kommt auch die, ich sag mal, Retrospektive von meiner eigenen Erfahrung. Ich selber als Gründerin habe viele Herausforderungen gehabt in meiner eigenen Gründung und natürlich auf der anderen Seite politisch viel Erfahrung und gute Netzwerke gesammelt, dass ich immer versuche, beide zusammenzubringen. Und das versuchen wir bei Deutschland, was geht auch. Es ist ein gemeinsames Projekt mit dem Digitalministerium, mit Carsten Wildberger, und hier sammeln wir wirklich Bürgerinnen und Bürger Frust, also aktuell knapp 28.000 Einreichungen, was Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nervt. Wo Bürokratie besser werden muss.
Und ich denke
Aus
immer,
diesem
das ist übrigens so ein Feld, wo Deutschland richtig gut ist, oder? Also im Sammeln
Genau.
von Bürgerfrust, das geht total leicht, kann ich mir vorstellen. Da werden sie alle aktiv. Nur hat man am Ende eine Beschwerdesammlung und das ist jetzt ja noch keine Innovation.
Genau, also die Beschwerdesammlung, da sind auch teilweise wirklich gute Ideen dabei. Gerade die bei Deutschland, was nervt, eingereicht haben. Können auch bekommen eine persönliche Rückmeldung auch auf ihre Idee, was ganz besonders ist. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger auch das Gefühl haben, was passiert eigentlich mit dem ganzen Ideen oder auch Frust, den ich hier ablasse. Aber auch daraus entsteht erstmal Reibung. Dann weiß irgendwie, wissen wir genau, wo die Baustellen Deutschlands sind. Diesen Art Deutschland-Report veröffentlichen wir auch jetzt am 6. Juli auf deutschland-was-geht.org. Da können alle sehen, was Deutschland am meisten nervt und abstimmen,
Übrigens
was sich
gut, weil das
verändern
ist der
soll.
Tag, an dem wir den Podcast veröffentlichen. Also im Grunde ist es, wenn ihr das hört, diesen Podcast, wenn Sie das hören, einfach auf die Sprintseite gehen oder wohin, wo finden wir das dann?
Genau, oder deutschland-was-geht.org, aber über Sprint findet ihr es auch und könnt quasi dann abstimmen, was sich verändern soll. Also die Top-Themen, die wir aus all diesen 28.000 Einreichungen identifiziert haben. Die haben wir aber auch mit dem Digitalministerium und den anderen Ressorts quasi vorbesprochen. Und Ziel ist es, dass wirklich im Anschluss nach dem Bürgervoting Tech-Teams einreichen können und Lösungsideen präsentieren auf die Top Bürgerfrustthemen. Also sagen wir mal so als Beispiel, wenn das Top-Bürgerfrust-Thema schneller bauen wäre, könnten jetzt Tech-Teams einreichen, wie man in Deutschland schneller bauen kann, und dort sich auch die einzelnen ganzen Bürger, Beschwerden nochmal durchlesen und sagen, was sind eigentlich die besten Antworten auf diese vielen, ich sag mal, Beschwerden, aber auch Ideen. Und die fördern wir dann unterstützen wir in zwei Phasen. In der ersten Phase 25.000 Euro, in der zweiten 100.000 Euro. Und am Jahresende werden sie Carsten Wildberger gepitcht und bei Erfolg auch in die Bundesverwaltung integriert. Und das ist immer ganz wichtig, wenn man Bürgerbeteiligung neu denkt, dass man einen Kanal hat, dass der Bürgerfrust nicht einfach nur auf einer Plattform landet, sondern dass danach was damit passiert. Und wir schicken eben alle Tech-Teams in Deutschland los, diesen Bürgerfrust zu bearbeiten. Und dann schaut sich eben das Digitalministerium an, welche dieser Ideen wirklich integriert werden bis Jahresende und dann in eine spürbare Veränderung sich verändern sollen.
Klang so, als ob Carsten Wildberger dann allein in sich die Jury vereinigt am Ende.
Es gibt auch noch eine Jury, genau.
Vielleicht kurz nachgefragt, ich kann mir vorstellen, bei, du sagtest, glaube ich, 28.000 Einreichungen, da ist auch, ich sag mal, ziemlich viel Mist dabei, wahrscheinlich auch durchaus radikaler Mist. Also im Sinne von parteipolitisch extreme Dinge, wie geht ihr damit um? Also, da können ja auch wirklich menschenfeindliche Sachen kommen. Bis zu welchem Punkt sagt ihr, ja, ist eine gute Idee, nehmen wir mit rein und was geht gar nicht?
Also wir machen keinen klassischen Data Dump. Wir veröffentlichen nicht einfach 28.000 Einreichungen ungefiltert. Wir haben natürlich mehrere Schutzsysteme. Alle, die wir veröffentlichen und sichtbar machen, sind einerseits mehrfach durch quasi KI korrigiert worden. Auf der anderen Seite schauen wir über die veröffentlichten Einreichungen jeder nochmal persönlich drüber. Da setzen wir auch viel Zeit und Ressourcen ein. Und auf der anderen Seite, bei uns konnte man auf Deutschland, was geht, jetzt auch keine menschenverachtenden Themen einreichen. Wir hatten direkt dieses Formular KI-generiert angelegt, sodass wir nur bürokratierelevante Themen überhaupt in den Einreichungsprozess zugelassen haben. Also die wurden sozusagen vorher schon rausgefiltert.
Noch so ein Thema, an dem ihr natürlich dran seid, ist der Sozialstaat, die Modernisierung des Sozialstaats. So viele Menschen erleben den Sozialstaat ja oft auch nicht unbedingt nur als unterstützend, sondern als kompliziert, schwer verständlich, manchmal vielleicht auch als herabwürdigend. Was wäre da aus deiner Sicht ein Sprung? Und zweiter Teil der Frage, wir diskutieren ja auch gerade, oder die Parteipolitik diskutiert ja auch gerade über Reformen des Sozialstaats. Seid ihr da vielleicht ein bisschen spät dran für diese Runde vielleicht?
Ich würde es auch immer da ergänzend sehen. Also die Politik hat ja auch in der Sozialstaatskommission erstmal Ziele definiert, wie der in Zukunft aussehen soll. Und wir können natürlich auch dabei unterstützen, die zu erreichen. Und wir haben zum Beispiel ein sehr spannendes Investment gemacht in WeFix Social. Die wollen den Sozialstaat nutzerfreundlich machen. Von außen aber. Das heißt, man kann einmal seine Lebenssituation eingeben und dann spuckt es einem aus, auf sozusagen die Ansprüche aus. Man kann dort auch sehr einfach und unkompliziert alles beantragen und man bekommt auch transparent, was sind die Rechte, was sind die Pflichten. Und dieser WeFix Social ist für die Bürgerinnen und Bürger da und ist sozusagen nicht für den Staat da, was ein Vertrauensvorschuss ist. Weil ich habe in dem Bereich Flucht, Migration so viele Menschen erlebt, die Angst vor jedem Amtsbesuch hatten, die was falsch ausgefüllt hatten und dann kamen gewisse Dinge für sie nicht mehr in Frage. Es gibt bei gerade den Menschen, die den Sozialstaat in Anspruch nehmen, einfach riesige Hürden, Ängste, Sorgen, Existenzängste in jeder Interaktion mit dem Staat. Und hier soll WeFix Social helfen. Ziel ist aber nicht, dass WeFix Social eine Art einfaches sozusagen Bürgerinterface, also eine einfache Bedienbarkeit für den Bürger nur baut, sondern dass sie auch irgendwann der neue Status quo werden, der neue Standard, wie Staat und Bürgerinnen kommunizieren. Das heißt, viele der Punkte, die bei WeFix Social bearbeitet werden, sind auch Themen, die in der Sozialstaatskommission angebracht wurden. Warum schaut sich dann ein sozusagen Deutschland nicht auch diese Innovation an und überlegt, können wir die einfach zum neuen Standard machen, dass wir gar nicht mehr die alten Antragsformulare brauchen, sondern direkt diese Bedienoberfläche bei uns einbauen, anstatt tausende IT-Beratungsorganisationen damit zu beauftragen, mit riesigen, ich sag mal, Millionen, Milliarden Budgets, dass sie hier Lösungen, Einzellösungen finden.
Vielleicht mal ein bisschen gelöst von den Themen, an denen ihr gerade dran seid und an den Vorhaben. Was macht dich, Sarah, eigentlich optimistisch, dass wir das als Gesellschaft hinbekommen mit der Modernisierung? Weil wir reden so viel über die Dinge, die nicht klappen. Wir reden so viel über verkrustete Strukturen. Davon hast du ja auch eine Menge erzählt, mit denen du begegnet bist. Was macht dich optimistisch? Oder müsstest du, müsstest bestimmt nicht lügen, wenn du sagst, du bist optimistisch, sonst würdest du den Job nicht machen. Aber was macht dich optimistisch?
Ich glaube, meine eigene Reise macht mich auch optimistisch, weil ich mir das damals hätte gar nicht vorstellen können, als noch vor 10 Jahren, als ich selber gegründet habe, was doch möglich ist, alles zu bewegen. Wir haben jetzt mehrere tausend Geflüchtete eingestellt. Wir haben Unternehmen dabei geholfen, selber Geflüchtete zu integrieren, auch ohne unser Beitun. Bin als politische Quereinsteigerin in ein Ministerium gekommen. Allein das heißt ja, dass es irgendwie Lücken und Wege gibt, sich zu engagieren. Und jetzt eben die Sprint, die mit sehr viel Budget ausgestattet ist, um genau die mutigen Innovationen da draußen zu finden, zu suchen und zu unterstützen. Und ich glaube, das macht mich erstmal optimistisch, auch dass es Dinge wie die Sprint gibt, die so viele Freiheiten hat, Innovationen anders zu fördern, zu unterstützen, zu investieren. Und ich will eigentlich allen da draußen, die Lust haben zu gründen, auch im gesellschaftlichen Bereich Mut machen, dass es eine neue Anlaufstelle gibt, dass wir ganz gezielt erkannt haben, wir wollen hier genauso die großen Räder und Hebel drehen, wie wir es im Technologiebereich oder im Wirtschaftsbereich drehen wollen. Und diese Anlaufstelle ist natürlich gerade noch am Entstehen, aber soll eben auch allen Mut machen, die sich auf diesen steinigen Weg begeben und eben auch sagen, hey, wir können was verändern, wir müssen nur an diese Veränderung wirklich glauben und haben jetzt aber eben auch Rahmenbedingungen und eine Art Institution wie die Sprint dafür.
Wenn du sagst Mut machen, sag noch mal ganz konkret, eine Initiative, ein Startup, eine Organisation, was muss die mitbringen, damit du sagst, das könnte was für Sprint Society sein?
Also sie muss erstmal ein gesellschaftlich sehr relevantes Problem bearbeiten und einen Anspruch haben, das zu einem Teil oder größeren Teil zu lösen. Und da ist sozusagen die Messlatte immer, hat diese Idee das Potenzial, das Leben von Millionen Menschen zu verändern. Das ist jetzt nicht ein Lebenslauf geschrieben. Das ist schon irgendwie Menschen in Arbeit gebracht oder das ist in der Bildung signifikant was vorangebracht. Es muss auch nicht direkt am Anfang sein, sondern natürlich in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren. Aber es sollte immer die Ambition und den Ausblick dazu geben. Und auf der anderen Seite muss sie sehr KPI-getrieben arbeiten. Sie muss sich schon die Frage stellen, wir wollen jetzt keine netten Bildchen, wo einzelne Geschichten erzählt werden, sondern wir wollen schon gute Businesspläne, aber auch gute Wirkungspläne sehen. Wir wollen sehen, wie sie ihre Wirkung quantifizieren, sowohl in qualitative KPIs wie Bildungsverbesserungen oder in aber auch quantitative wie gesellschaftliche Mehrwerte, Ersparnisse. Wir haben zum Beispiel gerade das Thema Schuldnerberatung, was ich sehr spannend finde. Wie viele Insolvenzen kann das verhindern? Wie viele Menschen haben gerade gar keinen Zugang zur Schuldnerberatung? Und was macht das dann auch für volkswirtschaftliche und ökonomische Konsequenzen, wenn sich dieses Thema strukturell verbessert? Also nehmt euch ein gesellschaftliches Problem und habt die Ambition, es eher im größeren Stil zu lösen und die neue, ich sag mal, der neue Standard, die neue Infrastruktur zu werden.
Dieses große Rad, was ihr da dreht, gibt es manchmal auch Momente, Sarah, wo du selbst denkst, boah, wie soll das klappen? Wir machen hier so ein großes Ding und eigentlich, du hast gesagt, viel Geld, aber man könnte auch umgekehrt sagen, dafür hat das dann doch wieder auch nicht so viel Geld, die Bundesagentur, oder?
Nee, also wir haben jetzt immer ein größeres Budget, wächst und wächst. Aber für das, was wir vorhaben, und ist immer noch ein Bruchteil von dem, was die USA für Innovationen ausgibt. Also da müssen wir natürlich deutlich dran arbeiten. Und gerade im gesellschaftlichen Bereich ist es natürlich auch so, dass das Thema noch nicht so bekannt ist, auch in den verschiedenen Ministerien. Da arbeiten wir jetzt sehr dran. Und es ist natürlich manchmal noch mühsam, es ist zäh, es ist Klinkenputzen, es ist Bekanntschaften, es ist Verbindungen schließen, es ist das Thema bekannt machen. Das ist noch wirklich ein zäher Weg. Was mich aber eher motiviert und anspornt, Dinge, dass die Sprint nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch in anderen Ländern Europas kopiert wird. Wenn wir uns da zusammenschließen, dann wachsen ja auch unsere Budgets schnell. Und ich finde, das ergibt sich alles so schnell. Die Sprint ist gerade mal 5 Jahre alt. Dass da alles noch nach vorne kommen kann. Viele der Ideen, in die wir jetzt vor 2 oder 3 Jahren investiert haben, die sind ja jetzt gerade mal 2, 3 Schritte weiter. Was da alles in Zukunft noch verändern und passieren kann, da bin ich einfach neugierig und gespannt. Und mir persönlich macht es einfach riesig Freude, so die leuchtenden Augen der ganzen Gründerinnen und Gründer zu sehen, die mit unternehmerischen Mitteln die Welt verändern wollen, Deutschland verändern wollen, einen Teil zur, ich sag mal, der europäischen Souveränität und beitragen wollen, die zu unterstützen auf ihrem Weg, dass sie es nicht so schwer haben wie vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren. Das motiviert mich und hält mich total am Ball.
Ich finde das eine ganz spannende Aussicht, wenn du sagst, naja, vielleicht kann dann die Sprint sich mit Schwesterorganisationen in anderen europäischen Ländern auch zusammenschließen, gemeinsame Projekte an den Start bringen und ein größeres Rad drehen. Gibt es dafür schon ein Beispiel oder ist das noch einfach eine Idee?
Also da gibt es, glaube ich, unterschiedlichste Gespräche und Ziel ist natürlich schon, dass man überlegt, gibt es nicht auch in anderen Ländern die Sprint, gibt es nicht auch eine europäische Sprint, weil ich glaube, wenn wir dann diese Budgets alle zusammenzählen würden, dann wären wir auch schnell sehr wettbewerbsfähig mit USA, muss man auch wirklich so sagen.
Was wäre für dich in 2 oder 3 Jahren ein Zeichen dafür, dass Sprint Society erfolgreich war? Ist es so, dass der eine große Durchbruch, der eine sogenannte Game Changer oder sind es dann die vielen doch kleineren Geschichten? Was wäre für dich ein Zeichen, dass es geklappt hat in 2, 3 Jahren?
Also in 2, 3 Jahren, ich hätte gerne die ersten 3 Impact-Unicorns für Deutschland. Also genau die Startups, die es eben geschafft haben, dieses Milliardenpotenzial einmal zu heben. Vielleicht zum Beispiel, wir bei Social Bee haben jetzt knapp dem Start knapp 80 Millionen Euro an einerseits Sozialleistungen gespart, auf der anderen Seite sozusagen steuerliche positive Effekte, zusätzliche Einkommenseffekte generiert. Es gibt Organisationen wie ACCA oder andere, die sind da sogar noch ein bisschen weiter oben in der Zahl. Und Ziel wäre natürlich, dass, sagen wir mal, 3 von Sprint geförderte oder unterstützte Organisationen diesen Impact-Unicorn-Status erreichen und so einen Leuchtturmeffekt haben, dass alle in Deutschland sehen, hey, es geht. So wie wenn, ich sag mal, bei der Unternehmertum in München gesagt wird, hier die ESA Aerospace-Rakete startet ins All, dann fragt keiner mehr, warum es irgendwie Tech-Startups braucht. Genauso würde ich sagen, wenn wir diese drei Impact-Unicorns haben, dann fragt keiner mehr, braucht es noch soziale Innovationen und ist das nicht eigentlich viel zu ambitioniert? Wir müssen es einfach beweisen und ich glaube, diesen Beweis hätte ich gerne in 3 Jahren.
Und ich glaube, ESA Aerospace muss das auch noch ein bisschen beweisen, derzeit, aber die
Definitiv.
sind ja dran. Noch eine letzte Frage zu Social B. Wie bist du dem noch verbunden? Also jetzt hast du ja eine andere Rolle, aber ich denke mal, wenn man so ein Unternehmen mitgegründet hat, irgendwie bleibt man da ja auch emotional dran, oder?
Ja, also ich war ja jetzt bis vor ein paar Monaten noch CEO bei SocialBee, habe ja sowohl in der ganzen Zeit als Beauftragte quasi Beauftragtenrolle Teilzeit gemacht und auch Teilzeit bei der Sprint angefangen. Und jetzt habe ich gerade die Geschäftsführung übergeben an einerseits meinen Co-CEO, der ist auch schon lange Co-CEO, und wir haben sozusagen jemanden aus dem Team, die Jasmin und nochmal die Melike zusätzlich eingestellt. Das heißt, wir haben 3 Geschäftsführerinnen und ich bin eine Art Aufsichtsratsfunktion, Begleitungsfunktion und unterstütze Social Bee natürlich mit Netzwerk etc. und auch mit Innovationsthemen. Aber es ist irgendwie nach 10 Jahren auch ganz schön, mal so das Zepter an die, in Anführungszeichen, nächste Generation zu übergeben. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich riesig gespannt, was wir mit mit der Sprint noch alles aufbauen können für die Zukunft, was die Rahmenbedingungen für alle erleichtert. Und das war auch immer Teil unserer Social-B-Vision, nicht nur zu sagen, wir wollen maximal viele Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren, sondern wie können wir auch ein Role Model, Social Enterprise sein, was auch ganz viele junge Menschen motiviert, selber zu gründen in dem Bereich.
Frustriert das dann deine MitstreiterInnen bei Social B nicht, dass jetzt Sprint Society für sie so ein bisschen dicht ist, weil du jetzt da bist? Könnte man ja auch sagen, Mensch, du hast denen ja eine Fördermöglichkeit dicht gemacht, auf eine gewisse Weise.
Ja, aber dafür gab es sie natürlich auch vorher nicht und da sind sie gewaltig stolz drauf, dass sie das quasi irgendwie dadurch ja auch mitbegleitet und mitgeschafft haben.
Und wie du sagtest, sie profitieren ja von deinen Erfahrungen und von dem Austausch mit dir. Ganz am Ende eine Frage, die ich immer meinen Gästen im Podcast stelle: Wenn du einen Wunsch frei hättest an die deutsche, in dem Fall Innovationspolitik, Forschungspolitik, Technologiepolitik, nicht 3 Wünsche, nicht 10, einen Wunsch, was wäre das, Sarah?
Im Bereich Bildung würde ich mir wirklich den Bildungsföderalismus, den würde ich wirklich gerne eine andere Lösung für finden. Also, dass wir wirklich gemeinsam auch als Deutschland entscheiden, wie soll die Bildung der Zukunft aussehen. Das ist eines der größten Hemmnisse, zumindest in dem Themenbereich, der uns wirklich, wo wir es wirklich schaffen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und zu denken. Und dass wir, den muss man nicht aufbrechen, den muss man nicht abschaffen, aber wir müssen es schaffen, da zusammenzuarbeiten. Weil ich glaube, Bildung ist eigentlich für mich die wichtigste und die größte Sprunginnovation in die Zukunft. Das ist unsere große Chance für Deutschland, auch ganz vorn dabei zu sein und eine tolle Gesellschaft zu haben, in der wir alle leben wollen. Das heißt, wir müssen an der Bildung, an den wichtigen Stellschrauben arbeiten, dass Innovationen schneller ins System kommen.
Und ich sage ja, ihr macht es wirklich nicht mit den kleinen Rädern. Also, dass du dir jetzt als den einen Wunsch dann gleich eine Reform des Bildungsföderalismus wünscht, zeigt die Ambition, würde ich sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine Viada wundert sich Folge mit Sarah Bruhn, Innovationsmanagerin bei Sprint Society, über gesellschaftliche Sprunginnovationen, Bildung, Sozialstaat, Demokratie, Staatsmodernisierung und natürlich über die grundlegende Frage, wie aus guten Ideen, wirksame gesellschaftliche Veränderungen und Neudeutsch Impact werden kann. Vielen herzlichen Dank, Sarah.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, und wenn Ihnen das Format gefallen hat, sagen Sie es gerne in der Kommentarspalte. Auch wenn Ihnen was nicht gefallen hat, freue ich mich über Hinweise, Kritik, Widerspruch, Ergänzungen, Ideen, Anregungen, Vorschläge für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die Sie gern einmal bei Viada wundert sich hören würden. Und bis dahin sage ich, machen Sie es gut. Auf Wiederhören.